3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin Moin, mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich am Dienstagabend zum Millern-Ton vor dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich spreche heute mit Flo vom Betzegebubble-Podcast. Grüß dich, Flo.
Hallo.
Wir hätten ja fast nach 19:10 geschafft, oder 19:10 hätten wir sogar geschafft, aber dann ist Skype leider abgestürzt. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Wir machen das Ganze über Teamspeak. Stell dir ganz kurz den Gästen einmal vor, wer du bist, was du machst und wie du zu Kaiserslautern gekommen bist.
Ja, ich war ja schon öfters bei euch, unter anderem zweimal letzte Saison mit Kollegen von Betzegebubble jeweils. Ja, ich bin beim Podcast Betzegebubble. Wir machen das seit 2014, zu fünf sind wir. Ja, und reden dort in dem Podcast über alles, was beim FCK so anfällt, auch mal mit einer Sonderfolge über die Jahreshauptversammlung. Oder mit Interviews mit alten, gedienten Spielern, mit dem Altpräsidenten Albertines hatten wir zum Beispiel schon ein Interview mit dem ehemaligen Stadionsprecher Udo Scholz. Also die können schon relativ gute Anekdoten erzählen, was auch die Hörer interessiert, was wie es halt früher mal war. Und ja, im Moment studiere ich Sportjournalismus und Sportmanagement in Mannheim. Und ja, FCK-Fan bin ich eigentlich, seit ich denken kann. Also kommt durch meine Eltern, durch meinen Vater, der hat mich halt schon in ganz frühen Jahren mit auf den Betzenberg genommen. Ja, und seitdem ist es halt mein Verein.
Genau, der erfahrene Hörer von Millern-Ton kennt dich und genau. Du warst einige Male schon zu Gast. Wir haben letztes Jahr auch schon gesprochen zum Hinspiel, zum Rückspiel hast du dann mit Michael gesprochen. Mhm. Beim Betzegebubble habt ihr Gäste zu Gast, hast du gerade schon gesagt. Was für Spieler waren da schon da? Irgendwelche Bekannten, die man kennt als
Das war jetzt mehr so, also mehr aus dem... Ja, Matthias Abel war schon vor seiner Wahl, ist jetzt im Aufsichtsrat beim FCK.
Okay.
War vor seiner Wahl in den Aufsichtsrat, ohne jetzt zu lügen, ich glaube 2014 war ja die letzte Wahl, dort hatten wir ein Interview mit ihm im Podcast. Mhm. Und ja, wie gesagt, Udo Scholz hat schon wirklich gute Anekdoten erzählt, Norbertin ist der Altpräsident, habe ich ja eben schon erwähnt, wer war denn noch da? Dann haben wir noch verschiedene Interviews, machen wir mal mit Fans, die jetzt was Besonderes machen, also jetzt gerade zum Spiel in St. Pauli fällt mir ein, da ist jemand, also hat die Auswärtsfahrt nach St. Pauli, sagen wir so, in die Urlaubsreise eingeplant und ist dann von hier, von der Pfalz, ich glaube an die Nordsee gefahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit dem Fahrrad und ist dann dort in Hamburg vorbeigefahren und hat dort das Spiel geschaut und ist dann weitergefahren. Und so Sachen machen wir halt, wenn wir was Besonderes rund um den FCK erblicken, wo wir denken, okay, da könnten wir vielleicht was draus machen. Und derjenige kriegt dann bei uns halt manchmal ein Forum, um sich da ein bisschen zu präsentieren, wie das halt dann war jetzt gerade mit dieser Fahrradfahrt als Beispiel.
Ja, sehr gut. Finde ich genau den richtigen Ansatz, dass solche Leute dann auch mal gehört werden. Wie groß ist eure Hörerschaft so? Wie viele Zuhörer habt ihr so im Schnitt? Kann man das sagen? Darstellen? Oder?
Ja, wir können von den Download-Zahlen, die variieren eigentlich immer. Es kommt halt drauf an. Erstens mal kommt es drauf an, wie es beim einen läuft. Und ja. Was wir halt für, sagen wir, wie soll ich sagen, was wir für Content einbauen können. Also sprich, ob es eine interessante Phase im Verein ist oder ob es halt völlig uninteressant ist, dann haben wir halt auch die entsprechenden Hörerzahlen oder die entsprechenden Downloadzahlen. Also wenn es, sag's mal so, wenn es jetzt so wie es am Anfang der Saison relativ prekär war, haben wir relativ hohe Hörerzahlen und wenn es jetzt halt so ein bisschen ruhiger ist, was ja beim FCK in den letzten Jahren nicht so oft der Fall ist, dann geht es schon ein bisschen nach unten. Aber ich würde jetzt sagen, so alles in allem haben wir konstant, jetzt ohne dass ich da Zahlen nennen kann, weil das weiß ich jetzt wirklich nicht genau, das wüsste der Tobi besser.
Okay.
Also, ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es sehr, sehr viele Leute hören mittlerweile.
Okay, sehr gut. Ich kann die Zahl jetzt auch nicht genau nennen, da ist Michael der richtige Ansprechpartner. Es bewegt sich aber so am vierstelligen Bereich. So in der Regel. Manchmal sind es auch nur 200 Leute, je nach Gegner, ne?
Ja, genau.
Je nach, ich habe eine Folge gemacht mit einem mit DJ Griesmann, ist ein, wie heißt der denn nochmal? Von 1860, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da hatten wir richtig Traffic auf der Folge, weil der irgendwie im Monat auch 1,5 Millionen Klicks auf seiner Seite hat. Und da ging es dann schon richtig rund. Gut, kommen wir zu euch. Was du bei Kaiserslautern machst, hast du ja schon gesagt. Bei euch im Verein hat ein Umbruch stattgefunden. Das bekannte Gesicht Kunz ist weg. Und dafür ist ein neuer da. Ihr habt auch einen neuen Trainer. Fünf Stück ist auch weg. Dafür ist Korkut da, den man aus 96 noch kennt. Das war ja alles noch vor der Saison. Korkut konnte die Vorbereitung mitmachen. Wie fühlt sich das an als Lautern-Fan, wenn da drei neue Gesichter jetzt das Zepter in der Hand haben?
Ja, und man muss ja dazu sagen, dass eigentlich bei uns ja, haben wir uns ja in der letzten Folge, glaube ich, vor dem Spiel, vor dem letzten Spiel 2015, 16 auch schon drüber unterhalten, dass alles gewechselt hat. Es ist jetzt halt nochmal auch in der Mannschaft, im Trainerteam, nochmal eklatanter geworden. Es hat ja auch der Trainer der U23 gewechselt, dann hat man dann hat man in der Geschäftsstelle aufgeräumt, also hat man die Stellen gekürzt, da in der Jugendarbeit hat man Trainer gewechselt, also da wurde total aufgeräumt bei uns. In erster Linie natürlich aus finanziellen Gründen, weil die Mehrkosten oder das weniger Geld in der zweiten Liga, sagen wir so, besser, wurde immer in der Mannschaft eingespart und nie in der Geschäftsstelle oder sonst wo. Das versucht man jetzt halt zu ändern, dass man halt ein bisschen die Wiege herstellt, dass man halt versucht, das wenigere Geld in der zweiten Liga halt an verschiedenen Posten zu sparen. Das ist da eigentlich der Grund, dass jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass der Trainer Du 23 zum Beispiel in Anführungszeichen für einen Hungerlohn arbeitet. Und was ich eigentlich ganz gut fand, war von Michael Glatt, der auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat, wir brauchen im Moment als mittelmäßiger Zweitligist keine Bundesliga-Geschäftsstelle, und ich glaube, das trifft es eigentlich für den ganzen Verein relativ gut. Sprich, man braucht dann auch keine U23-Mannschaft mit 30 Spielern oder keine Zweitligamannschaft mit 30 Spielern, weil die halt ganz einfach viel zu teuer ist.
Ja, das stimmt. Du sprichst das jetzt finanziell schon an, darauf kommen wir noch später. Meine Frage zielt ja auch auf den Trainer ab, auf den Herrn Korkut. Wie steht ihr zu dem?
Der war am Anfang der Saison ja schon relativ stark in der Kritik, nachdem wir nur 9 Punkte hatten. Nee, 6 Punkte, Entschuldigung, 6 Punkte nach 9 Spielen. Und vor diesem Bochum-Spiel, das wir dann 3-0 gewonnen haben, war der schon relativ stark in der Kritik. Und ich glaube, wenn wir das verloren hätten, hätten wir auch einen Trainerwechsel gemacht.
Okay, also...
Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, seit diesem Bochum-Spiel, muss ich sagen, 100% verwandelt, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mannschaft spielt schon um einige Klassen besser wie am Anfang der Saison. Also man sieht jetzt schon, sie hat sich gefunden, es gibt einen Automatismus in der Mannschaft, man versucht, den Ball laufen zu lassen, nicht nur den Ball hoch vorne reinzuschlagen und den Osave hinterher laufen zu lassen. Natürlich passiert es auch ab und zu mal. Aber man erkennt jetzt seit dem Bochum-Spiel einen klaren Fortschritt. Nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch an der Spielweise.
Okay. Hängt das auch damit zusammen, dass Korkut, der ist ja irgendwie seit Mitte Juni bei euch, dass er den Umbruch, wenn man mal auf die Transferzahlen guckt, 17 Abgänge und 17 Zugänge, das ist ja schon mal irgendwie, man erwartet da irgendwie so 5, 6, wenn man da auf transfermarkt.de guckt, unter den Wechseln. Hängt es damit zusammen, dass er das mit planen konnte? Von langer Hand, sage ich jetzt mal, also von Anfang an mit, dass es jetzt klappt, weil das die Spieler sind, die er haben wollte?
Bei den Zugängen würde ich dir recht geben, ja, das sind sicherlich einige Spieler dabei. Ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Bau heraus gucke, dann ist, glaube ich, Osave der Osave und lass mich mal überlegen, ich glaube, Osave sogar der einzige Spieler und André Weiß fürs Tor, der ist aber im Moment Ersatztorhüter, sind, glaube ich, die beiden einzigen Spieler, die schon vor Korkut da waren, also die Verpflichtung stand schon vorher fest. Und alle anderen kamen dann in seiner Amtszeit, ja, also nee, Max Dittgen gehört auch noch dazu, aber der spielt im Moment nicht so eine große Rolle. Also die 2-3 Spieler waren über den Daumen gepeilt, 2-3 Spieler waren vor der Verpflichtung von Korkut schon da. Aber der Rest halt alles unter seiner Regie und bei den Abgängen würde ich es noch eklatanter sagen. Dort gibt es halt wirklich, wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass der Trainer echt gesagt hat, der und der nicht mehr. Dafür den und den.
Aber Zimmer stand ja vorher schon fest, dass er zu Stuttgart geht, oder?
Ja, zum Beispiel schaut Zimmer, aber wenn ich jetzt hier durchklicke, was jetzt gerade so am Ende von der Transferperiode noch alles gegangen ist,
ja.
Da ist halt der erste Faktor wahrscheinlich, dass die Spieler zu teuer waren.
Ja.
Und auch die Abgänge im Sommer, wie Markus Karl und Ruben Jensen zum Beispiel, die waren halt definitiv zu teuer. Und da konnte man auch wahrscheinlich für eine Vertragsverlängerung nichts mehr drauflegen. Und die hat man jetzt halt durch spieligere Spieler wie Schoffer ersetzt.
Und auch gerade Chris Löwe war wahrscheinlich zu teuer, ne?
Ja, ich würde sagen, alle Spieler, wenn man durchgeht, vor allen Dingen jetzt Chris Löwe, Ruben Jensen, Markus Karl, die hatten ja noch Verträge von 2013 und dort war halt noch viel mehr Geld da wie 2016.
Ja.
Diejenigen, die halt damals diese Verträge gemacht haben, die haben ja damit gerechnet, um Namen zu nennen, Stefan Kunz und Co., dass wir irgendwann mal wieder in der Bundesliga spielen.
Ja. Das ist aber auch schon eklatant, wer da gegangen ist, ne? Das ist ja die halbe Abwehr. Ich meine, Löwe, Linksverteidiger, Schulze, Rechtsverteidiger, dann Zimmer, Rechtsverteidiger, ich meine, Position doppelt besetzt. Nur das sind ja schon Spieler, die ein gewisses Format haben. Hat man da sich bewusst abgespeckt und dagegen entschieden, gesagt, okay, wir machen jetzt was komplett anderes, weil eine andere Führung da ist?
Ich glaube, das hat in erster Linie, vielleicht bei Schorzi mal nicht so, aber bei den anderen Spielern, die du genannt hast, auch bei Michael Schulze, glaube ich, echt finanzielle Gründe.
Also das Einzige,
einfach jetzt im Fall Schulze zum Beispiel gesagt hat, okay, wir haben auf der Rechtsverteidigerposition Philipp Nwene und holen da noch einen Spieler und Schulze ist einfach zu teuer. Und deswegen, glaube ich, hat man ihn halt weggeschickt oder hat man da den Vertrag halt abgelöst. Bei den anderen Spielern, die jetzt zum groben Stamm von letztes Jahr gehört haben, habe ich ja vorhin schon gesagt, bin ich auch der Meinung, dass man die ja in erster Linie aus finanziellen Gründen weggeschickt hat oder halt nicht mehr drauflegen konnte oder nicht mehr dasselbe Gehalt bezahlen konnte.
Ja, das macht definitiv Sinn. Man hat ja die Interviews am Anfang oder die Vorwürfe gegen Kunz gelesen. Er hat ja noch ein Interview in der 11 Freunde gelesen. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da hast du mit Michael schon drüber gesprochen.
Ja.
Und dann habt ihr den Soldan Stieber zurückgeholt, Moritz geholt. Stieber Bundesliga-Erfahrung, Moritz auch. Dann habt ihr den bekannten Hamburger Sousa geholt, der bei euch gar nicht so schlecht spielt, ne?
Mhm. Also war jetzt zwar auch verletzt zu, jetzt auch die ersten Spiele, aber immer wenn er drin war, jetzt auch am Sonntag gegen den KSC, hat er immer noch mal Feuer reingebracht, hat er auch ein Tor gemacht, das hat leider nicht gezählt. Aber um allgemein vielleicht mal, ohne jetzt eklatant Namen zu nennen, von den Namen her, was wir so verpflichtet haben, finde ich, ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft. Oder sollte das sein? Das sieht man jetzt auch, wie von mir erwähnt, die letzten 4 Spiele schon, dass es jetzt einigermaßen nach vorne geht mal endlich.
Ja, vielleicht musst du, gerade wenn da 17 Abgänge und Zugänge sind, das ist ja schon ganz schöne Rochade, da musst du dich ja auch erstmal einspielen in das Ganze. Das
auf jeden Fall, aber welche Mannschaft oder welche Fangemeinde hat heutzutage Geduld und sagt, ja, wir geben denen mal 10 Spiele Zeit, dann können die sich mal einspielen. Gibt's ja eher selten und so war das bei uns eigentlich auch. Also man hat schon eigentlich gewusst, ja, es gibt halt einen riesen Umbruch in der Mannschaft und so viele Abgänge, so und so viele Zugänge, aber wie gesagt, wenn wir gegen Bochum mit gewonnen hätten Ende Oktober, dann wäre es halt echt kritisch geworden, glaube ich, für den Trainer und auch für die Mannschaft, weil dann wären wir im Tabellenkeller erstmal stecken geblieben.
Ja, das stimmt. Und bei euch ist es ja nicht so ein Umfeld wie bei uns, sage ich jetzt mal einfach so. Bei euch ist es ja schon ein bisschen rauer, sag ich mal.
Ja, es gibt halt, wie soll man sagen, es gibt halt relativ viel kritische Stimmen. Es gibt halt im Moment so zwei Lager, so das Kunstlager und das, wie soll ich sagen, das Stöver-Glatt-Grieslager. Und dort ist halt immer noch eine Menge Unruhe, dass halt viele sagen, ja, die drei, die jetzt am Werk sind, die ruinieren den Verein, wieso haben wir Stefan Kunz nicht behalten und die anderen sagen halt genau das Gegenteil.
Ja. Okay. Haben wir die Mannschaft kurz beleuchtet und über diesen Umbruch gesprochen. Finde ich krass, dass man diese Zahl ist halt so prägnant, ne? 17 zu, 17 weg. Und die Tabelle hast du ja auch schon angesprochen. Wo siehst du euch denn langfristig gesehen auf die Saison?
Ja, ich würde jetzt sagen, mit ganz oben haben wir nichts zu tun und ich glaube, da können wir auch nicht hin mit so vielen neuen Spielern. Ich wäre mit so zwischen Platz 8 und 10 wäre ich zufrieden. Also letztes Jahr waren wir 10. und das hat ja Uwe Stöber auch gesagt, besser als Platz 10, damit bin ich zufrieden, damit wäre ich zufrieden.
Okay. Gut, also haben sich die Ansprüche bei euch auch schon verändert, sage ich jetzt mal ganz reißerisch.
Ja, die Ansprüche sind halt realistischer geworden, ja. Und das wird dann auch von der Vereinsführung jetzt vorgegeben, so dass wir das besser als Platz 10, was ich eben schon gesagt habe. Und damit kann ich mich persönlich auch anfreunden, weil mehr wird diese Saison auch nicht drin sein.
Ja, vor allem muss man auch mal sagen, dass die Mannschaften, die da oben stehen, ne, Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Heidenheim, Union, Düsseldorf, okay, danach Dresden und Kickers, die fallen so ein bisschen ab, aber die ersten sechs oder fünf bis Union, ja, die spielen eine super Saison alle, ne? Das sind ganz andere, ich meine, Braunschweig mit Lieberknecht, das ist ganz schön krass, was die da auf die Beine gestellt haben.
Ja, ist halt auch gewachsen bei den Vereinen. Ja, eben. Bei vielen Vereinen ist es halt gewachsen und bei den anderen Vereinen ist halt aus Hannover oder Stuttgart ist halt aus Bundesliga-Zeiten noch sehr viel Geld da. Und wenn man da einen Vergleich mit dem FCK anstellen würde, ich glaube, das wäre sehr, sehr vermessen.
Genau, darauf wollte ich hinaus, dass halt gerade Stuttgart und Hannover mit den Sponsoren im Hintergrund und der Struktur im Verein und den TV-Geldern, die noch da eine Rolle spielen, finanziell deutlich besser aufgestellt sind. Und bei Stuttgart muss man auch sagen, die Mannschaft hat sich jetzt, wenn man sich die mal anguckt, mit Großkreuz und wie sie alle heißen, dem Torwart, Lengerek, das ist schon eine krasse Mannschaft für eine zweite Liga, ne? Also die müssen hoch. Und dagegen stehen halt so Mannschaften wie wir. ja, ist halt nicht so einfach. Gut, dann hast du das Finanzielle schon angesprochen. Wie steht ihr denn momentan finanziell da? Da hört man ja so einige Sachen. Was hat die JHV ergeben?
Würde ich kurz ausholen. Also in den letzten Jahren wurde immer so ein bisschen den Mitgliedern suggeriert, dass es ja alles gar nicht so schlimm ist und dass ja über die Jahre könnte man sich ja in der zweiten Liga schon konsolidieren. Und man hat aber immer so unter Kunz und Fritz Grünewald den Leuten vorgegaukelt, in Anführungszeichen, dass man sich, wie gesagt, auch in der zweiten Liga erholen könnte und hat immer versucht, Spieler gewinnbringend zu verkaufen. Aber dieses Geschäftsmodell halte ich persönlich für zweifelhaft, weil irgendwann hat man ja in einer mittelmäßigen Zweitligamannschaft vielleicht gar nicht mehr so viele gute Spieler, die man für viel Geld verkaufen kann. Es ergibt sich ja von selbst. Jetzt auf der Mitgliederversammlung dieses Jahr, also 2016, vor zwei Wochen war die, wurden halt mal die konkreten Zahlen auf den Tisch gelegt, dass halt der Verein ziemlich klamm ist und dass es kurz gesagt ohne strukturellen Partner oder Investor, je nachdem, was halt dort passiert, wahrscheinlich auf längerfristig nicht mehr geht. Und es wurden halt so Worte gewählt wie entweder in die Bundesliga oder halt in der Regionalliga. Und in der Regionalliga gibt es ja genug Negativbeispiele wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, gibt es ja noch genug, Kickers Offenbach, die halt dort jetzt drin hängen und dann nicht mehr rauskommen, weil sie halt auch sich übernommen haben finanziell. Und ja, im Moment steht es halt wirklich nicht so gut. Wobei ich sagen muss, dass halt zwei Transfers von Bitwatson und Marius Müller, die fehlen noch in der Bilanz, die sind zurückgestellt erstmal.
Ja.
Aber das hat den Hintergrund, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr eine Lizenz mit Auflagen geben wird. Und dann wird ja auch gesagt, ihr müsst euer negatives Eigenkapital als Beispiel verringern. Und dann wäre das Geld ja noch zur Not, zwar nicht mehr diese ganzen 4 Millionen wohl, aber noch einiges Geld wäre da wohl noch im Hintergrund da. Dann haben wir auch eine Betzanleihe gemacht, da ist auch nichts mehr in der Kasse im Moment. Also das Geld spielt irgendwo rum, man weiß nicht genau, wo Kunz und Grünewald es eingesetzt haben. Also man vermutet im operativen Geschäft der letzten Saison oder vorletzten Saison, um dort Lücken auszugleichen. Und jetzt ist es halt bei uns so, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat dort versuchen rauszufinden, wo das Geld hingekommen ist. Und ja, also wie gesagt, allgemein ist es halt im Moment nicht so gut und es wird halt wohl darauf hinauslaufen, dass es einen strategischen Partner oder einen Investor gibt beim FCK in den nächsten Jahren.
Weil eine rote Zahl da ist, oder?
Ja, es gibt halt, ohne dass ich jetzt liegen müsste, aber es sind halt im Moment 2,6 Millionen minus.
Ja.
Und umso mehr man oder umso länger man in der zweiten Liga spielt, desto mehr wird es halt bei 20.000 Zuschauern. Man muss ja nur mal ins Stadion gucken bei uns. Das sind jetzt beim Derby am Sonntag 28.000, davon 4.000 über den Daumen aus Karlsruhe. Also wir haben im Moment einen Schnitt von 22.000, wenn es gut kommt. In so einem großen Stadion, wenn man noch eine Stadionmiete zahlen muss, von im Moment 2,4 Millionen und bald vielleicht wieder 3,2 Millionen, dann ist ja klar, dass da am Schluss kein Gewinn rauskommen kann von der Saison der zweiten Liga. Dürfte ja auch jedem klar sein.
Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Ist denn schon abzusehen, was für ein strategischer Partner da kommt?
Nee, man hat jetzt erstmal, hat jetzt auf dieser Mitgliederversammlung erstmal abgetastet, ob man überhaupt bereit ist, im Plenum dazu sagen, okay, wir nehmen jemanden mit rein, aber nachdem man die Zahlen gesehen hat oder nachdem die Mitglieder die Zahlen gesehen haben, war ja jedem klar, was da passieren muss. Und ich denke für mich persönlich, dass es so weit kommen wird, dass es zumindest einen strategischen Partner gibt und je nachdem, wer sich dort halt anbietet, also es gibt noch keine Namen, die gehen jetzt mal raus und gucken mal, wer da in Frage kommen würde. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann macht, aber auf Dauer wird es wohl so kommen, nehme ich an. Außer der FCK steigt in den nächsten 2 Jahren überraschend die Bundesliga auf, dann ist es nicht so. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass man jetzt noch ein paar Jahre in der 2. Liga spielt, dann wird sich das nicht vermeiden lassen.
Okay, wie stehst du dazu, dass da jetzt ein strategischer Partner kommt?
Es gibt ja jetzt gerade bei eurem Konkurrenten HSV ein großes Negativbeispiel, wie es halt nicht laufen sollte. Aber das kann man sich ja, ich sage immer, das kann man sich ja, bevor man das macht, kann man sich das ja vorher aussuchen und man kann ja verschiedene Möglichkeiten wählen. Es gibt ja bei so einem Investment von außen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Also ich finde, wenn jemand investiert, jetzt auch gerade, weil wir letzte Woche in München gespielt haben, was da, das geht halt überhaupt gar nicht. Das ist ja total außerhalb von 1860 lacht da ja jeder drüber. Und das ist auch sehr, halte ich auch für sehr gefährlich, weil wenn derjenige, der halt alleine Geld gibt, irgendwann keine Lust mehr hat, dann ist der Verein halt schneller weg vom Fenster, wie es geht. Ich finde, man muss halt genau überlegen, wen holt man da und was für Möglichkeiten gibt es, wie macht man es genau und das halt den Mitgliedern vorlegen. Und im Endeffekt entscheiden es ja die Mitglieder, ob ja oder nein. Mhm. Mittlerweile, ich persönlich war unter Kunst eigentlich immer dagegen, weil ich halt so Beispiele wie HSV 1860 München, keine Ahnung, in England gibt es ja überall, alle kenne. Aber für den Verein FCK bleibt ja im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr, sowas zu machen. Strategischer Partner würde ich sagen, ja. Besser müsste man halt mal gucken, wie es dann konkret aussieht, ja. Also von vornherein sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich will lieber in der Regionalliga gegen Waldhof spielen. Also das kommt in Frage, das ist klar.
Nein, gerade für einen Verein wie es der FCK ist, auch nicht, ne? Also muss man auch mal ganz klar sagen, ich meine, zum Stadion mit so einer Tradition, genau. Da gibt es eine passende Frage, ich weiß nicht, ob die ernst gemeint war oder nicht, vom Übersteiger, vom Mike, wie viele Jahre die Region, in Anführungszeichen, die zweite Liga noch überleben wird.
Bin ich ja eben schon mal kurz darauf eingegangen. Das kann ich jetzt so konkret nicht sagen, aber ich würde sagen, 5 Jahre höchstens, also alleine, ohne Partner oder ohne Geld von außen, je nachdem, keine Ahnung, wo es herkommt. Also wurde gesagt in der Mitgliederversammlung von Thomas Gries, glaube ich, dem Marketingvorstand, das fand ich relativ gut. So weiter wurscht und geht nicht mehr. Und ich glaube, das beantwortet das ganz gut.
Wann muss denn du hast ja gerade das Minus angesprochen, wann muss denn die Anleihe zurückgezahlt werden?
Jetzt ist 2019, glaube ich. Ja, ich meine 2019.
Also ist auch nicht mehr so lange hin, ne? Also muss man auch mal.
Ja, gut, es ist halt nichts mehr in der Kasse von dem Geld und es wurde ja, um das vielleicht mal kurz auszuführen, wurde halt damit kokettiert, dass man damit das Nachwuchsleistungszentrum ausbaut. Mhm. Und dort wurde halt letztes Jahr von Stefan Kunz, das ist glaube ich so ein ganz guter Vergleich, den ich immer mir so überlege und den ich auch anderen erzähle, wurde letztes Jahr von Stefan Kunz auf der Mitgliederversammlung auf so einem Flipchart gezeigt, sie wollen eine Halle bauen, sie wollen den Wald abholzen, sie wollen einen neuen Trainingsplatz hinbauen und Michael Glatt hat jetzt gesagt, es gibt noch fließend Wasser dort, wir stellen jetzt da mal einen Container hin, dass es wenigstens Bewirtung geben kann und es sind dann, er hat das verglichen mit dem Flüchtlingslager, das fand ich jetzt ein bisschen überspitzt, aber jeder, der mal da draußen war, der würde das jetzt nicht leugnen mit Containern, wo sich die Jugendmannschaften umziehen müssen, also das ist halt wirklich ja nicht mal Oberliga-Standard. Und ja, das ist glaube ich ein ganz guter Vergleich, dass da wie die Vision von Stefan Kunz und vielleicht die Realität jetzt ganz gut dargestellt ist.
Okay, also halten wir fest, langfristig muss da was passieren bei euch finanziell? Entweder ein strategischer Partner über ja in den nächsten 2 bis 3, 4 Jahren oder man hat ein Problem und muss vielleicht eventuell vielleicht eine Liga runter oder Im schönsten Fall klappt das alles ohne und ihr müsst aufsteigen. Oder ihr kommt im DFB-Pokal ins Finale und gewinnt das Ding.
Ja, das
Und spielt dann
kommt hier.
international.
Ja, genau dann. So ist es. Genauso würde ich sagen. Also entweder gibt es jetzt mal eklatant sportlichen Erfolg oder es bedarf eines strategischen Partners.
Okay, ich tue mich mit diesen strategischen Partnern immer so ein bisschen schwer. Habe ich auf Twitter heute schon mal kommuniziert und ich weiß nicht,
Ja, es ist auch.
das hat irgendwie
Ja.
sowas von NFL-Franchise und
Ja, es ist halt ein schwieriges Feld, ne? Es ist halt wirklich nicht einfach zu sagen jetzt oder sich darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich habe ja die Zahlen gesehen, ich sehe ja, wie es aussieht. Und ganz ehrlich, jeder, der in der zweiten Liga Fußballspiele guckt, jetzt nehmen wir vielleicht das Milan-Tor mal aus, weil es ja relativ ausverkauft ist, jedes Spiel. Aber wenn man da mal in die Stadien reinguckt, jetzt vor allem gerade beim FCK mit so einem großen Stadion, und man guckt da auf die Tribünen, dann weiß man ja, dass ja nicht viel Geld in der Kasse sein kann. Und von daher wird es über kurz oder lang, habe ich ja schon gesagt, wohl darauf hinauslaufen, dass es so ist. Es ist echt schwer, sich damit anzufreunden, aber ja, nein, und ja, kommt ja immer darauf an, wer da auch kommt und was er für Visionen hat. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, bei Michael Kühne oder bei Ismail in München, so würde ich persönlich sowas, käme für mich gar nicht in Frage, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Genau. Gut, reißen wir das nicht weiter an. Wir sind da schon relativ weit drin gewesen jetzt. Das würde den Rahmen hier auch sprengen. Das ist vielleicht für einen anderen Podcast mal ganz geeignet, das zu besprechen irgendwie. Gut, kommen wir auf eure sportliche Situation. Die letzten Duelle gegen uns waren erfolgreich für uns, für euch eher weniger erfolgreich. Die letzten 5 Spiele haben wir 3 gewonnen, ihr 2, kein Unentschieden. Wie findest du die Duelle mit uns immer? Sind die für euch was Besonderes oder ist das ein Spiel wie jedes andere auch?
Ja, für mich persönlich ist Milan-Tor eigentlich jede Saison immer was Besonderes, weil es in der zweiten Liga noch ein Stadion ist von den wenigen, wo gute Stimmung herrscht und wo man auch vor dem Spiel und nach dem Spiel was erleben kann, um es mal so zu sagen. Und ja, aber ansonsten habe ich jetzt schon vor dem Spiel, jetzt habe ich halt schon viel gelesen. Ja, Sympathien für St. Pauli ist auch ganz klar, wenn man sieht, was jetzt mittlerweile in der Bundesliga spielt und auch in der zweiten Liga spielt, sind es ja zwei von den Vereinen, die eine lange Tradition mitbringen, wo man jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt ein richtig besonderes Spiel für beide Mannschaften, aber es ist halt schon nochmal was anderes, wie wenn Sandhausen gegen Heidenheim spielt, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ja, das stimmt schon, weil die Reichweite der Vereine und die Strahlkraft ja eine andere ist.
Genau.
Genau, so, dann die letzten Spiele, die ihr bestritten habt, die letzten 5 waren auch deutlich erfolgreicher als die wir bestritten haben. Ihr habt da, lass mich kurz rechnen, 9, 11 Punkte geholt. Ja, bei uns ist die Rechnung ein bisschen einfacher. Wir ein. Ja, was erwartet den FC St. Pauli, zu Hause gegen euch?
Ach, das ist eine gute Frage. Also, wir haben 2 in Fürth gewonnen. Also, das ist ja der einzige Auswärtssieg, wenn ich jetzt aus dem Kopf heraus das richtig weiß. Es war jetzt aber auch nicht so berauschendes Spiel. Also, da hätte man hinten durchaus auch ein Tor fangen können. Aber ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Die letzten 5 Spiele waren eklatant besser wie die ersten unter Korkut. Und ich habe da eigentlich Hoffnung, dass es jetzt weiter bergauf geht. Also, was erwartet euch? Ja, ich denke, es erwartet euch eine top eingestellte Mannschaft, die alles reinwirft. Macht sich schon die ganze Saison. Und spielerisch haben wir uns auch verbessert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir versuchen, den Ball auf den Boden laufen zu lassen und ab und zu mal Osame mit seiner eklatanten Schnelligkeit einzusetzen. Und ich denke, dass auch eine selbstbewusste Mannschaft aufgespart nach den letzten Ergebnissen von uns.
Ich habe mir jetzt mal die letzten drei, also die 3 Siege angeguckt. Das 3-1 gegen Bochum, da hat ja Osave 3-mal getroffen. Dann 1-0 in Fürth, auch Osave getroffen. Genau, und dann hat da Schieber getroffen, Gauss getroffen. Heißt, wenn man Osave ausschaltet, hat man eine Chance gegen euch.
Hätte ich vor 4 Wochen bejaht, weil hat er ja alle 4 Tore gemacht in den 2 Spielen, aber mittlerweile ist ein Soldan Stieber auf dem aufsteigenden Ast sehr deutlich. Daniel Halver kommt zurück, Jacques Suhr ist wieder fit. Jacques Suhr ist eigentlich immer einer, der Vollgas gibt, habe ich vorhin ja schon gesagt, wenn er eingewechselt wird oder auch wenn er von Anfang an spielt, hat er gegen Dresden auch 2 Tore gemacht als Beispiel. Also ich glaube, wenn der fit ist und von Anfang an spielen soll oder eingewechselt wird, muss man auf den auch aufpassen, weil ich halte ihn für sein Alter mit 24 für einen sehr, sehr guten Zweitligaspieler, auch wenn es beim HSV nicht so geklappt hat. Und ja, allgemein muss ich eigentlich sagen, die Mannschaft ist aus dem aufsteigenden Ast. Auch die Abwehr steht mittlerweile sehr, sehr gut mit Everton und Robin Koch in der Innenverteidigung gegenüber dem Anfang der Saison, was die da für Fehler gemacht haben. Da hat man ja gedacht, oje, was soll da noch rauskommen? Ich würde es jetzt nicht so auf Osabe schielen, würde sagen, auf den, wenn man den ausschaltet, dann passiert nichts. Also es gibt noch genug andere Spieler bei uns, die Tore machen können.
Okay, ich habe jetzt in das Spiel gegen KSC mir in der Zusammenfassung angeguckt und ich fand, dass, also es war deutlich, also es ist deutlich schneller als das, was wir momentan spielen. Und Osawa hat eine super Geschwindigkeit und hinten standet ihr richtig gut, was du gerade schon angesprochen hast. Und ich denke, dass das für uns richtig, richtig schwer wird. Gerade im Anbetracht der Tatsache, dass bei uns Buchtmann jetzt verletzt ist, Teilriss im Innenband, dann Kalla verletzt. Also wir haben da echt Probleme und wir sind da eh in der Abwärtsspirale. Also wie, ich bin ja eh so konditioniert irgendwie, dass ich sage, okay, das wird schon, weil wir haben Ewald Lien, wir haben super Unfeld, bei uns pfeift eigentlich keiner und wenn gepfiffen wird, wird sofort gegen angegangen von anderen Fans aus, die da drum rumstehen. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir absteigen. Und wie siehst du das aus der Ferne? Wie bewertet man das, dass das wieder unten stehen? Nimmt man das wahr oder?
Ja, also es ist für mich total überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also dass eure Mannschaft jetzt mit den Abgängen nach der Saison nicht mehr vielleicht so stark ist, um Platz 4 zu spielen oder um den Aufstieg zu spielen, das war mir eigentlich fast klar, weil das so schlecht läuft, also dass man wirklich, dass ihr wirklich nur 6 Punkte habt nach 13 Spielen. 14, ja, ich habe gerade selbst überlegt. Nach 14 Spielen, das ist schon sehr, sehr überraschend. Und auch das, was ich von St. Pauli gesehen habe in den letzten Spielen, ist halt typischer Abstiegskandidat im Moment. Typischer Abstiegskampf, fehlt halt Selbstvertrauen. Im Kopf scheint es nicht zu stimmen, auch halt, ja. Ja, wird halt so typischer Kellerfußball gespielt, so mit hoch und weit, versuchen vornherein irgendwie einen reinzumurmeln. Das wird mit Sicherheit irgendwann mal klappen. Ich hoffe halt nicht am Freitag.
Der Unterschied ist ja auch zwischen den beiden Mannschaften, zwischen eurer und unserer, dass ihr gegen KSC zum 4. Mal unverändert und gespielt habt, hintereinander. Ja. Und bei uns, das ist ja halt, ich glaube, wir haben mit der gleichen Viererkette erst, ich glaube, 2 Mal hintereinander gespielt. Sonst war die Viererkette immer anders. Und wenn das nicht eingespielt ist, das ganze System, dann ist es ja deutlich schwerer. Und wenn du in der Spirale bist, was ich schon gesagt habe, ist es natürlich noch schwerer. Jetzt kommt bei euch ein ganz wichtiger zurück, Halfer von der Verletzung. Ist das wichtig für euer Spiel?
Ich muss ganz ehrlich sagen, seit er verletzt war, haben wir eigentlich besser gespielt ohne ihn. Aber rein von seiner Persönlichkeit, und der ist ja auch der eigentliche Kapitän, finde ich, ist das schon wichtig. Und über kurz oder lang wird er wohl auch wieder in der Stammmannschaft spielen. Aber momentan wird er so meines Erachtens ein bisschen herangeführt nach der langen Verletzung. Der wäre jetzt 8 Wochen, glaube ich, raus. Ja, 8 Wochen raus ist ja schon eine lange Zeit. Da kann man nicht erwarten, dass er gleich 90 Minuten spielt. Ist jetzt, glaube ich, gegen 60 Minuten, 20 Minuten eingewechselt worden und gegen Karlsruhe so eine halbe Stunde. Also ich denke, dass man das jetzt versucht, so immer mal wieder zu steigern. Aber über kurz oder lang wird er, alleine weil er schon der Kapitän ist, wohl wieder in der Mannschaft sein.
Okay, gut. Heißt, es wird sehr, sehr schwer für uns. Ihr werdet brennen, wahrscheinlich, weil ihr wieder unverändert spielen werdet oder eventuell mit Halver bleibt abzuwarten. Bei uns finden wieder eine Menge Wechsel statt. Ich hoffe, dass der Rosin bei uns von Anfang an spielt. Der hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Die letzten 3 Spiele sprechen ja für uns. Wir haben alle gewonnen. Zu Hause die letzten 2 Spiele ungeschlagen gegen euch. Stimmt das, was ich da sage?
Ich weiß nicht, letzte Saison habt ihr beide Spiele gewonnen und war ja vorher bei uns da.
Nee, oder?
Also die vorletzte Saison haben wir am Innentor gewonnen und das Rückspiel habt ihr gewonnen und letzte Saison habt ihr beide Spiele gewonnen.
Genau. Nee, also das letzte Spiel bei uns ist ungeschlagen, davor haben wir verloren 3-1. Aber die letzten 3 Spiele haben wir gewonnen, das stimmt. Einmal 5-2, 2-1 und 2-0. Ich hoffe natürlich, es wird ein 5-2, spektakulär, Freitagabend, Flutlicht, Dom.
Also ich hoffe, dass St. Pauli auch mal wieder gewinnt, aber wie gesagt, dann nicht unbedingt am Freitag.
Ja, aber ihr könnt es euch leisten.
Wobei ich mit dem Unentschieden echt zufrieden wäre, weil der Faktor Milan-Tor, finde ich, ist immer noch ein sehr großer, auch wenn es im Moment nicht so gute Ergebnisse gibt bei euch. Aber irgendwann muss man immer mal sehen, irgendwann, wenn man so verliert oder so oft, sagen wir mal, nicht gewinnt, dann kommt auch irgendwann mal wieder eine bessere Zeit. Ich finde es auch gut, dass St. Pauli am Trainer festhält. Hätte ich nicht gedacht. Es ist mal ein ganz anderer, ist mal ein ganz anderer Weg. Aber wenn die halt noch weiter verliert, dann wird sich das wohl nicht vermeiden lassen, dass es einen Wechsel gibt.
Ja, du musst dir immer die Frage stellen, wer
Wer
kommt dann,
macht's?
der das dann
Genau.
ändert? Wer ist denn
Genau.
da? Breitenreiter oder Effenberg oder
Ach, um
Magath,
Gottes
das ist
Willen.
ja, sind ja alles keine Option. Und
Nee.
Ewald Lien passt von seiner Einstellung halt her, von seiner politischen, von wie er den Verein lebt. Und vielleicht ist es auch zu viel Wunschvorstellung, dass man sagt, okay, das passt zu gut einfach. Aber man hat jetzt mit dem Co-Trainer, mit dem neuen Trainer installiert. Vielleicht rückt Ewald Lien auch auf den Sportdirektorposten und Jensen dann auf den Trainerposten. Bleibt abzuwarten, ne? Muss
Ja,
man
es
gucken.
gibt ja auch in die andere Richtung genug Negativspiele, wo halt der Trainer früh gewechselt worden ist und es läuft auch nicht besser. Also
Ja,
von
eben
daher.
gucken, brauchen wir nur in unserer Stadt bleiben, ne? Also
Genau, eben.
müssen wir gar nicht so weit gucken.
Ja, genau. Dort wird halt
Gut.
immer der Trainer gewechselt und dort wird es nie besser.
Ja, das hat wahrscheinlich
Ja.
andere Stellschrauben müssen da verändert werden, damit das mal klappt. Gut, wie wird dein Tipp aussehen fürs Freitagabendspiel?
Ja, ich sag mal, ein schönes 2 zu 2, damit wäre ich zufrieden, also mit dem Unentschieden.
Okay, also ich habe das ja eben schon angerissen. Wir müssen gewinnen, weil wenn du jetzt wieder verlierst oder unentschieden, Punkt ist eigentlich auch zu wenig. Aue zu Hause gegen Stuttgart, okay. Bielefeld ist zu Hause gegen Bochum. Ach, eigentlich muss man gewinnen, um da unten rauszukommen. Gerade auch in Betracht der Tatsache, dass das Spiel drauf nach Fürth geht. Das wird auch nicht einfacher. Also eigentlich muss man gewinnen. Hilft nichts. Tut mir leid, Flo.
Ja,
Kannst du.
kann ich mitnehmen mit dieser Äußerung.
Okay. bist du vor Ort?
Ja, ich bin da am Freitag, ja.
Gut, wunderbar. Weißt du, ob der Auswärtsblock ausverkauft ist?
Ja, es gibt, was mich überrascht, es gibt im Gegensatz zu den Vorjahren noch jede Menge Karten. Also wenn ich richtig gesehen habe, gestern gab es noch 450 Sitzplatzkarten und noch 50 Stehplatzkarten, also noch rund 500.
Ja.
Das achte ich für relativ viel. Das überrascht mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es liegt halt auch irgendwie wahrscheinlich am ungünstigen Freitagstermin, um es mal beschönigend auszudrücken für die Auswärtsfans. Und dass wir halt dieses Jahr gerade im Mai schon in St. Pauli waren, wird wohl auch einige, was heißt abschrecken, aber es wird wohl einigen auch zu denken geben, da jetzt nochmal nach Hamburg zu fahren, weil es ja auch kein billiges Vergnügen ist unter Umständen.
Ja, das stimmt. Und letztes Mal war ein Sonntag, da war ausverkauft, das stimmt. Gut, wir sehen uns dann vorm Stadion eventuell nochmal. Ich bedanke mich schon mal bei dir, wünsche ein faires Spiel, wir schnacken nochmal. Und dann hören wir uns spätestens zum nach dem Spielgespräch, wo wir dann den St. Pauli-Sieg, das 5-2 besprechen werden.
Ich bin gespannt, also macht's gut, bis dann.
Ja, vielen, vielen Dank. Bis dann, hau rein. Tschüss.